Ja, dann herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Vorlesung Information Management. Diese Woche haben wir jetzt mittlerweile den 3. Gastvortrag. Diesmal haben wir Besuch von McKinsey und die werden einen Vortrag zu den strategischen Risiken durch Cyberangriffe uns vorstellen. Das ist ein Thema, was wir dann nächste Woche, sagen wir mal, nachdem wir es heute aus mehr praktischer Sicht und auch ein bisschen interaktiver uns angeguckt haben, in der nächsten Woche dann aus der theoretischen Brille nochmal aufarbeiten werden. Aber jetzt erstmal zum Gastvortrag, da wünsche ich euch viel Spaß mit und animiere euch auch dazu, jederzeit Fragen zu stellen und gerne interaktiv mitzuarbeiten. Aber dazu kommt ihr bestimmt auch gleich noch.
Ja, klar. Ich nehme mal da ganz kurz vor zu der Vorstellung da, damit ihr auch unsere Daten habt. Mein Name ist Nikolai Schink, ich bin Projektleiter bei McKinsey, habe so ein paar Studien im Bereich Cybersecurity gemacht. Ist eine ganz spannende Sache, wirklich mit der Führungsebene darüber zu sprechen. Und ein paar Einsichten davon kommen dann später.
Ja, also herzlich willkommen von meiner Seite auch aus. Ich bin Andreas Thöni, komme aus dem Wiener Office von McKinsey. Auch schon recht länger dabei, bin jetzt momentan gerade bei meinem Educational Leave. Was das genau ist, erklärt euch die Kollegen dann später, die Lust haben zumindest. Und schreibe gerade meinen Doktorat dort. Und ja, freue mich auf den Vortrag hier dann mit euch. Und freue mich vor allen Dingen auf die Diskussion und die vielen Fragen, die schon angekündigt wurden.
Ja, hallo Thomas. Ich öffne hier die Darmstädter Regel, weil wir alle hier in Darmstadt studiert haben. Also bei mir war es Wirtschaftsinformatik noch bis 2010 und im gleichen Jahr habe ich bei McKinsey angefangen. Wir waren dort gearbeitet und seit Ende 2012 jetzt bei Professor Schierek in der Finanzierung am Promovieren, bevor ich dann wieder anfange zu arbeiten. Und ich darf euch mit Benjamin und Lea dann einladen nach der Vorlesung, also mal 90 Minuten, rein in den Inhalt vom Vortrag und den, wie gesagt, Fragestunde für euch, was ihr wissen wolltet, machen wir im Anschluss dann im anderen Seminarraum. Gibt auch noch ein bisschen was zu trinken. Wenn uns freuen wir danach einfach noch mit uns rüberkommt in S102 oben. Und da kann man dann noch weiter zusammensitzen und noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, Benjamin Sauer, ich bin der zweite Darmstädter. Ich habe nicht hier studiert, aber ich habe hier promoviert. Ich habe bei Professor Janneke im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik promoviert. Und ich bin noch relativ neu bei McKinsey, seit 6 Monaten. Und freue mich auch, euch alles dann zu erzählen, eure Fragen zu beantworten nachher im Anschluss.
Hallo, ich bin Lea Rausch, ich habe hier Wirtschaftsmathematik studiert. Vor 3 Jahren saß ich hier und habe Information Management gehabt. Und ich habe sogar meine Zusammenfassung für die Prüfung nochmal durchgelesen, bevor ich zum Auswahltag. Genau, aber dazu die Leute auch gerne später nochmal erzählen.
Wunderbar. Dann, nachdem es eine Vorlesung ist, würde ich gleich mit den Inhaltlichen starten sozusagen. Und die anderen Kollegen beantworten dann die restlichen Fragen zu uns dann, wie gesagt, später. Trotzdem erlaubt es mir vielleicht ganz kurz 2, 3 Sachen am Anfang noch zu uns zu sagen. Nämlich, wir alle, wie wir hier sind, sind beim Business Technology Office, also beim BTO, wie wir es abgekürzt sagen. Und das ist so die IT-Technologie-Ecke von McKinsey in Deutschland und auch global. Und wir beschäftigen uns eben hauptsächlich damit, wie man IT-sinnbringende Unternehmen einsetzt und welche Dinge es überhaupt zu beachten gibt. Es geht von überhaupt, wie man Digitalisierung machen kann in einem Unternehmen, bis über verschiedenste Themen, bis hin zu Projektbegleitungen oder auch IT-Strategie natürlich. Also im Grunde genommen alles, was mit IT und Technologie zu tun hat, liegt bei uns. Und dementsprechend haben wir uns auch diesem Thema jetzt wie heute gewidmet. Wir sind auch so aufgestellt, das werdet ihr später vielleicht auch nochmal hören, aber im Grunde genommen gibt es bei uns Sektoren und Funktionen, das ist das Klassische, irgendwie Banking und so weiter als Sektoren oder auch die IT oder Value Assurance oder Outsourcing oder IT-Strategie oder Architecture, das sind so diese einzelnen Funktionen, was wir bei uns im BTO haben, aber eben daneben gibt es Themen, die eigentlich alles betreffen und unter anderem, das ist eines der Themen, die wir heute besprechen, nämlich das Thema Cybersecurity. Da zählen auch Advanced Data and Analytics zum Beispiel dazu, das eher aus dem Big Data-Umfeld, sage ich mal, kommt, aber im Grunde genommen, da haben wir das sozusagen eingeordnet, weil es etwas ist, das es einfach alles betrifft. So, vielleicht ganz kurz zur Agenda, weil wir die übersprungen haben. Wir möchten eigentlich ganz kurz, 45 Minuten circa, euch eine Perspektive für Cybersecurity geben und danach so eine Art Planspiel, wenn man will, mit euch durchmachen, nämlich zu einer Situation und einfach mal überlegen mit euch gemeinsam, wie ihr denn handeln würdet in der Situation, um ein bisschen auch ein Gefühl zu bekommen, was es denn heißt für Unternehmen, wenn man von Cyber Risk betroffen ist. Ich glaube, Cyber Risk ist für jeden von euch ein Thema. Die letzten Ereignisse dürfte, glaube ich, keiner von euch in irgendeiner Form übersehen haben. Angefangen von dem ganzen Nacktfotoskandal, was wahrscheinlich der lustigste und Anführungszeichen in den letzten Jahren war, wenn man lustig überhaupt sagen darf. Ich würde sagen, also das ist sicherlich schrecklich für alle. Und der Grund und dann bis hin über verschiedenste andere Themen, bis hin zum Beispiel zum Thema, das wir gehabt haben mit dem Cyberdeck auf Sony oder auf eBay in den vergangenen Tagen. Ich glaube, man kann jetzt unzählige Sachen aufzählen, die waren. Und die Angriffe werden auch durchaus anders in der Form. Zum Beispiel habe ich wieder einen Zeitungsartikel jetzt vor kurzem gesehen, bei dem ein Hochofen von einem Stahlwerk außer Betrieb gesetzt wurde. Also sie nehmen auch durchaus physische Relevanz schon an und nicht nur Information, die betroffen ist. Das Thema, glaube ich, die Relevanz ist klar. Was aber zu sagen ist, ist, dass im Grunde genommen es zwei Bereiche gibt, in die sich diese ganzen Angriffe aufteilen lassen in letzter Zeit. Auf der einen Seite sieht man eine Tendenz dahingehend, dass es so eine gewisse Kommoditisierung bei den Angriffen geht. Nämlich einfache Angriffe lassen sich recht einfach umsetzen mit der Zeit. Man kann Sachen runterladen aus Internetprogrammen, kann selber seine, sei es Denial of Service oder andere Attacken, die auf Unternehmen gerichtet sind, durchführen und braucht gar nicht mehr so viel Hintergrundwissen, weil es die gefertigten Toolboxen gibt. Und dementsprechend gibt es aber auch mehr, die das machen und dementsprechend breiter wird das Gesamte. Auf der anderen Seite haben wir die Professionalisierung stehend, dass es Attacken gibt, die über Monate oder Jahre teilweise geplant werden, die von großen Organisationen irgendwie vorbereitet werden, die im Hintergrund stehen und die dementsprechend aber auch gezielt sind. Wir haben das einen Begriff geprägt, der hier mit dem APT-Codes abgekürzt ist. Das heißt Advanced Persistent Threat, nämlich in der Hinsicht gehend, dass man einen sehr hochstehenden Angriff hat, der aber auch über gewisse Zeit durchgeführt wird. Das sind nicht unbedingt diese Angriffe, die einmal ganz kurz alles stoppen, das in einem Unternehmen vorhanden ist, sondern wo es zum Beispiel über Monate dauert, bis der Angriff dann komplett durchgeführt wurde. Ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele war das Beispiel von Stuxnet, das wahrscheinlich ihr alle kennt in der Form. Das war das mit den Zentrifugen in den Atomanlagen im Iran, in der über Monate gegangen ist im Prinzip oder über ziemlich recht lange Zeit wieder vorbereitet wurde, bis dann das Gesamte überhaupt umgesetzt wurde. Und entsprechend dem war der Schaden dann auch entsprechend größer, beziehungsweise war auch viel schwieriger nachzuvollziehen, dass wirklich etwas da war. Oder für die einzelnen Betreuer dieser Anlagen war es auch nicht nachvollziehbar, dass jetzt gerade ein Angriff zum Beispiel stattfindet. Und das ist, kann jetzt zum Beispiel eine dieser Sachen sein, kann aber im Unternehmen genauso sein. Also man merkt, jedenfalls der springende Punkt ist, es steckt viel mehr Aufwand hinter diesen und die sind auch viel schwieriger dann dementsprechend denen zu begegnen. Hier haben wir im Prinzip so ein Beispiel, wie ich es kurz jetzt angesprochen habe. Es können eben verschiedenste Sachen sein, wie so Automatisierung von solchen Attacken aussehen kann. Also SQL, nehme ich an, wird auch allen von euch ein Begriff sein. SQL-Injections, gibt es eigene Tools, wie man gewisse Sachen vorbereiten kann. Man hat die ganzen Applikationsscanner, die einen auch einfach angreifbaren Applikationen auf einem Computer scannen. Man hat rechts jetzt hier Augenbilder, wie so etwas im Grunde genommen, wie einfach das geht. Also es soll jetzt keine Anleitung sein für alle, sondern einfach im Prinzip visualisieren, wie einfach denn das Ganze ist und nicht eben mehr in so einer Hacker- oder Geeker-Szene unbedingt vorkommen muss. Das äußert sich auch auf der anderen Seite darin, wenn man sich anschaut, wo denn die Attacken herkommen. Nämlich der Großteil ist immer noch, wenn man Unternehmen fragt, welche Art von Attacken es waren, waren es doch Hacker-Attacken. Und dort, wenn man noch mit dem Speziellen im Detail reinschaut, ist nämlich immer noch diese ganzen einfachen Sachen sehr hochstehend. Nämlich zum Beispiel die Default and Guessable Credentials, also die einfachen Passwörter und solche Dinge, dass man einfach mit Admin einsteigen kann. Ich meine, das wird dauernd auch in den Medien gesagt, man soll doch bitte das Default-Passwort ändern und solche Dinge. Das kommt nicht nur beim privaten Rechner vor, das kommt auch in Unternehmen vor. Und vor allen Dingen eben dann in diesen kleineren Unternehmen. Die großen sieht man ja zum Beispiel beim ersten Punkt ganz, ganz klar, dass die kleinen, also wenn man alle Organisationen nimmt, sind es 55%, die das gehabt haben von den Attacken, wenn man die großen nimmt, ist es deutlich weniger. Da geht es dann schon eher um kompliziertere. Aber diese ganzen kleinen und Mittelstandsbetriebe sind eben davon sehr, sehr stark betroffen und haben das Thema noch nicht ganz so beherzigt. Hier jetzt auch noch einmal aufgelistet quasi bei diesen anderen Attacken, die einfach vom Professionalisierungsgrad höher sind. Da glaube ich, muss man sehr stark unterscheiden, welche Gruppe macht es. Und dann muss man noch einmal eben sehr stark unterscheiden, welche Art von Motivation steht denn dahinter? Das kann sehr oft ein politischer Hintergrund sein. Gerade bei diesen großen Attacken ist es oft ein politischer Hintergrund. Wahrscheinlich kann man da auch diese ganzen Hacktivist-Groups, das sind diese Vereinigungen oder losen Vereinigungen von irgendwelchen Hackern sehen. Oder aber auch Organized Crime, also im Prinzip wirklich mafiöse Verbindungen, die das ausnutzen. Natürlich aber auch ganz oben stehende Regierungen, die das im globalen Kampf gegeneinander sehen. Also insoweit, Politik ist ein großes Thema und es ist nicht nur immer die finanzielle Absicht, die natürlich bei anderen, wie zum Beispiel bei Organized Crime, eine gewisse Rolle spielt. Bei den kleineren und weniger sophistizierten Angriffen, Corporate Competitors oder solchen oder anderen Opportunisten, spielt natürlich oft finanzielle Sache mehr eine Rolle als eine politische Motivation dahinter. Was ganz spannend ist, ist, wenn man anschaut, was Unternehmen ausgeben für Cybersecurity, um ihre Maßnahmen zu treffen und was sie eigentlich rauskriegen. Was wir haben, ist ein Maturity Survey, wo wir versuchen, in einer gewissen Art und Weise einfach zu klassifizieren, kann das Unternehmen, was in Cybersecurity tut, was tut es genug dafür oder tut es zu wenig? Im Prinzip so ein Rating, wenn man will. Und wenn man das jetzt vergleicht auf der anderen Achse mit dem, was sie ausgeben für Security vom IT-Spend, dann sieht man sehr stark, dass es eigentlich im Prinzip keine wirkliche Korrelation in irgendeiner Form gibt. Und man sieht auf der anderen Seite aber auch, dass Unternehmen, die recht wenig vom IT-Spend ausgeben, trotzdem eine sehr gute Maturity, also sehr gute Fähigkeiten in diesem Bereich haben. Und andererseits andere Unternehmen einfach nur mit groben Kübeln auf das Thema losgehen und mal sagen, okay, Cybersecurity ist da, wir kaufen das ein, wir kaufen das ein, wir kaufen noch eine Software und vielleicht noch eine Hardware und dementsprechend viel ausgeben, aber nicht unbedingt deswegen besser werden. Weil Software und Hardware, wie wir dann später noch diskutieren werden, ist nicht unbedingt das Ausschlaggebende, sondern es kommen noch viele andere Bereiche noch dazu, was man berücksichtigen muss.
Ja. Eine kurze Frage, wie ist denn die Größe der Unternehmen hier verteilt? Sind die alle vergleichbar groß oder sind es auch große und kleine Unternehmen?
Das ist durchaus gemischt hier. Also aber eher, was bei uns teilnimmt, sind, sagen wir mal, es ist nicht der kleine Unternehmen, sondern eher so Mittelstand aufwärts, also größere Mittelstand aufwärts. Ne?
Weil davon hängt es natürlich auch ab, wie viel absoluter Wert.
Aber deswegen haben wir auch relativ hier gefragt sozusagen. Also vom IT-Spend anteilig, wie viel gibt man aus? Und nicht absolut.
Aber der Effekt von je mehr ich ausgebe, ist ja wahrscheinlich nicht linear, sondern irgendwann gibt es so ein Cap, wenn ich jetzt 5 Millionen ausgegeben habe, ob ich dann die 6. Million dazu ausgebe, wird weniger ausmachen, als wenn ich die 1. Million ausgebe.
Das und natürlich hat man die Größenordnung von Unternehmen, kommt dann dazu, ob es noch global aufgestellt ist oder nicht, da hat man die ganzen Themen noch drinnen. Also das müssen wir sich im Detail noch einmal genauer anschauen bei den Zahlen, bevor man da jetzt eine wirklich wissenschaftliche Aussage machen kann.
Ja? Vielleicht noch eine inhaltliche Frage, wie wird denn diese Cybersecurity Maturity, wie wird die denn operationalisiert in der Studie oder was bedeutet das, wenn jemand da sehr hoch ist?
Im Prinzip ist ein Fragebogen, der über verschiedene Dimensionen geht, irgendwie, ob man organisatorische Maßnahmen trifft, ob man Sicherheitsmaßnahmen auf der Softwareseite trifft oder andere, wo man versucht, das zu klassifizieren und dann entsprechend dem hat man einfach Fragestellungen, die gewichtet man dann und dementsprechend hat man dann diesen Index. Genau. Vielleicht noch kurz, weil es interessant ist, ist das Thema der Größe, nämlich des Marktes, das dahinter steht, das ist die andere Seite, nämlich irgendwer kann ja auch damit Geld verdienen, das sind die andere Seite, die diese Produkte zur Verfügung steht und man sieht einfach, dass der Markt sehr stark wächst, also mit ungefähr 8% per annum. Insgesamt, der größte Teil sind diese Network-Security-Komponenten und danach folgend kommt schon diese Endpoint-Security, also darum es geht, um Endgeräte zu sichern. Und was man auch sieht, ist, dass der Markt recht konzentriert ist eigentlich, zumindest bei den zwei anderen großen, weil irgendwie drei Player sich sehr große Teile des Marktes jeweils immer aufteilen. Also man hat da recht große Skaleneffekte drinnen.
Ja, ihr könnt dann unser Geschwurbel gerne so oft anhören, wie ihr wollt. Es wird aufgezeichnet. Es wird nur nicht der ganze Vortrag aufgezeichnet, weil ihr habt dann, glaube ich, auch die Slides zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand noch irgendwann abschreiben wird oder so, aber ich glaube, für die da sind, reicht das schon aus. Der Andi hat jetzt gerade die ganze Zeit erzählt, was können die bösen Leute denn eigentlich alles tun? Ich gehe jetzt mehr in das Thema hinein, was können die Firmen denn eigentlich tun, um das Ganze abzuwehren? Und zwar gibt es da 6 Praktiken, die man beherrschen sollte,
um einen effektiven Schutz gegen Cyberangriffe aufzubauen. Woher kommen diese sechs? Wir haben halt mit relativ vielen CEOs gesprochen und CIOs gesprochen und den Chief Information Security Officers, das sind CISOs und die ganze Riege halt, und haben die an dem World Economic Forum mal gefragt, was braucht ihr denn eigentlich? Wie seht ihr das denn eigentlich? Und das Ganze mal zusammengefasst und synthetisiert, und das kam dabei raus. Es ist irgendwo logisch. Am Anfang muss ich einmal wissen, was möchte ich denn eigentlich schützen und wie wichtig ist mir das eigentlich? Das zweite ist, ich muss ja irgendwo den Schutz differenzieren. Ich werde jetzt nicht das Internet-Telefonverzeichnis genauso gut schützen wie die Daten meiner Kunden. Der dritte Punkt ist, ich muss den Schutz auch irgendwo in meine IT integrieren. Als viertes, ich kann entweder auf Attacken reagieren oder ich kann ihnen zuvorkommen. Und schlauer ist natürlich, den Hackern mal einen Schritt voraus zu sein, auch wenn das nicht so einfach ist. Es reicht aber nicht, wenn irgendwie nur das Management sich damit befasst oder die interne IT sich damit befasst oder die Sicherheitsabteilung oder Risikoabteilung sich damit befasst. Cyber Risk, wie wir das nennen, ist eigentlich eine Sache von jedem einzelnen Mitarbeiter. Denn so ein Laptop ist schnell weg, so ein Handy ist noch viel schneller weg. Und wenn das offen ist und da sind halt Passwörter drauf gespeichert oder sonst irgendwas, dann geht das relativ schnell in die ganzen Hackerkreise und das Netzwerk ist offen. Abschließend, wo kriege ich denn eigentlich das Wissen her, wie ich mich gegen Cyberangriffe schütze? Einige Firmen schauen einfach nur mal intern, was gibt es denn gerade so? Oder wogegen müssen wir uns denn jetzt heute schützen, weil wir gerade einen neuen Angriff sehen? Eigentlich muss man diesen Horizont erweitern und noch ein bisschen Richtung international schauen. Was ganz interessant war bei dieser Umfrage, haben wir auch die Leute gefragt, was ist euch denn wichtig? Wo glaubt ihr denn, dass der höchste Impact rauskommt? Also wo von diesen sechs Punkten soll ich hinein investieren, sodass ich im Endeffekt einen besseren Schutz habe? Jetzt hätte ich gerne ein Voting von euch, von Ihnen. Wer glaubt, eins ist das Wichtigste? Okay? Zwei? Drei? Da gehen langsam Hände in die Luft, okay? Vier? Noch ein paar? Ja? Fünf? Die Mitarbeiter mitnehmen? Ja. Und sechs. Wissen sammeln, nicht nur von intern, sondern auch von extern. Na, schauen wir mal. Stimmenthaltungen. Okay. Gut. Also, ihr repräsentiert eigentlich die CEOs dieser Welt sehr, sehr gut. Es sagen alle, wir brauchen IT, 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 IT. Also, dieser rechte graue Balken da, das ist... ist ein Gamechanger, ist am allerwichtigsten, während ganz links ist, naja, schön zu haben, braucht man halt auch. Ja klar, man braucht IT, das ist schon richtig. Und jeder schiebt es auch gerne auf die IT. Das ist convenient. Ja? Aber es ist wirklich nicht das Einzige. Hacker kommen über die IT hinein. Aber vor allem das hier ist erschreckend. Ja? Und da war hier ein größerer Ausschlag nach oben, Gott sei Dank. man muss die Leute mitnehmen. Man muss die Leute mitnehmen. Ansonsten klappt es nicht. Es haben übrigens diese CEOs auch eingeschätzt, wo stehen denn ihre eigenen Firmen dabei da? So von zwischen A und F. Und wie man sieht, sagen eigentlich irgendwo alle, wir fürchten uns. Aber gehen wir mal ein bisschen so in diese einzelnen Teile jetzt hinein. Zuerst muss ich einmal herausfinden, was möchte ich denn eigentlich schützen und wie finde ich das denn eigentlich raus? Interessant sind hier so zwei Dimensionen. Nämlich einerseits einmal, welchen Schaden fügt mir das Ding zu? Nehmen wir mal an, ich bin eine Versicherung. Ich habe, keine Ahnung, irgendeinen Prominenten versichert. Und dann kommt raus, der schwere Alkoholiker. Das möchte natürlich keiner gerne in der Zeitung lesen. Sollte das rauskommen, dass meine Versicherung das eben, dass das durch meine Versicherung rausgekommen ist, droht mir da sehr signifikanter Kundenverlust. Insofern ist das ein hoher Schaden. Nehmen wir an, in Österreich wird ein Hochofen lahmgelegt. Ja? Signifikanter Ausfall, weil die Firma macht nichts anderes als Stahl herzustellen. Oder nehmen wir an, wie vorher schon gesagt, die Telefonliste, die interne, naja, ist auch interessant, wenn jeder irgendwen anrufen kann und auch geheime Nummern draufstehen, wie vom CEO und so weiter. Aber der finanzielle Schaden für die Firma hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Auf der anderen Seite, wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese entweder Information Assets, wie man sagen, verliere, weil dadurch kann ja dann ein Zugriff kommen oder ein Angriff kommen. Und da gibt es natürlich wieder verschiedene Dimensionen und da möchte ich jetzt gar nicht länger darauf eingehen, sondern eher auf die nächste Seite gehen. Die ist natürlich total detailliert und wir gehen da jetzt jede einzelne Zeile durch, eh ganz klar. Wir hatten vorher schon gesagt, wie sehr schadet mir das Ganze, das ist diese Damage Potential Class, aber dann, wie leicht geht es mir denn verloren? Auf der einen Seite, es geht leichter verloren, wenn jemand daran interessiert ist, weil die Leute versuchen dann darauf einzudringen. Andererseits, Daten wie das Telefon, was hier liegt, ich habe keine Ahnung, wie man das gehört, aber jetzt habe ich Zugriff drauf, physischen Zugriff. Ich stecke ein Kabel an, lade mir die Informationen von da runter und es merkt nicht mal jemand. Ja. Man sollte das halt irgendwann im Geheimen tun. Also sprich, Dinge, die leicht verloren gehen, sind auch Informationen, die leicht verloren gehen. Laptops, die in der Straßenbahn liegen gelassen werden, ist eines der Riesenrisiken. Und was glaubt ihr, wer geht am unvorsichtigsten mit Firmenassets um? Mit Laptops, Handys und so weiter. Ja?
Ich würde mal annehmen, die Manager, weil die vielleicht eher so viel zu viel Kopf haben allgemein und zu viel Stress haben und da dann nicht so viel Rücksicht darauf nehmen. Und dann, wenn jetzt mal der 1000-Euro-Laptop irgendwo weg ist, dann ist es nicht so schlimm, dann kann man ja
Ganz genau. Ja. Gerade die, die eigentlich die Vorbildwirkung haben, sind da meistens ganz schlecht darin. Und es gibt die ganzen Erzählungen von CEOs, die als einzige in der ganzen Firma ein iPhone haben, was weder verschlüsselt ist noch ein Passwort hat, weil die IT sich gegen alles andere wehren kann, nur gegen den CEO nicht. Oder die IT-Sicherheit. Manchmal stinkt halt der Fisch vom Kopf, sage ich. Und da muss man halt wirklich auch positiv drauf einwirken können. Ja. So, die Frage ist, was soll man denn eigentlich schützen? Naja, das, was am interessantesten für Hacker ist und das, was am leichtesten rausgeht, haben wir mal als Kronjuwelen bezeichnet. Und das sind die Dinge, die tatsächlich mit sämtlicher Kraft geschützt werden sollen. All das, was ein bisschen weniger gefährlich ist, sollte natürlich auch nicht vernachlässigt werden, bedarf aber jetzt keinem besonderen Schutz. Und damit einfach eine Unterscheidung zu treffen, wenn ich jetzt ein Budget habe, wo investiere ich denn das hinein? Die Integration in die ganze IT, das ist ja so eine spannende Sache. Ich meine, bis jetzt ist es immer so gewesen, dass die Hacker den Schutzmaßnahmen immer einen Schritt voraus waren. War ja auch schon damals in der seligen Zeit der Computerviren genau schon so. Es gab immer zuerst ein Virus und danach das Schutzprogramm dagegen. Und genauso hier. Die Sache ist halt, man muss sich schon gegen Standardangriffe schützen können und man sollte zumindest mal einen Perimeter einziehen, sprich eine Firewall aufbauen oder sonstige Schutzmaßnahmen machen, die einfach einen gewissen Standard an Mindestschutz erreichen. Und da gibt es einfach mehrere Teilgebiete. Ganz links oben ist der Gerätezugriff. Alles das, was im Firmennetz drinnen ist, sollte geschützt sein von äußerem Zugriff. Das heißt, USB ist ein ganz typisches Ding, man steckt einen USB-Stick an und schon hat man ein Botnetz installiert auf seinem Computer, das sich ausbreitet und dann sich dann im ganzen Firmennetz verbreitet. Oder eine Lauschsoftware. Man sollte auf sein Netzwerk aufpassen. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit sie Netzwerktechnik hatten. Ja? Ich bin halt ein Netzwerker, deswegen kann ich über die Seite sicher noch eine halbe Stunde weiter erzählen. Wird für euch wahrscheinlich Fahrt werden. Bei Netzwerken trotzdem aufpassen, wir brauchen nicht nur ein Netz, sondern verschiedene Sicherheitszonen im Netzwerk. Besonders wichtige Server sollten nicht mit Standardgeräten in Berührung kommen. In den Data Centers, ich meine, es gibt immer mehr Data Center Outsourcing. Google baut Data Center, Amazon baut Data Center. Die Leute verwenden einfach nur mal virtuelle Server. Wenn es wirklich wichtig ist, sollte man schon darauf aufpassen, dass man auch ein wirklich sicheres Datenzentrum aussucht. Die ganze IT-Architektur muss aufeinander angepasst sein. Es bedarf spezieller Zugriffsmechanismen, die den Zugriff auf diverse Teilsysteme gewähren. Und diese Zugriffsmechanismen brauchen auch wieder diverse Identifizierungsmechanismen, also Identity and IAM, Identity and Authorization Management, ist da das Stichwort, um wirklich hier einen Zugriff in verschiedenen Stufen zuzulassen. Ich meine, das Ganze klingt so nach, wir sind jetzt irgendwo beim Militär und wir haben jetzt verschiedene Geheimhaltungsstufen. Aber tatsächlich in großen Unternehmen ist es ganz genauso. Es gibt dort verschiedene Geheimhaltungsstufen mit gewissen Zugriffsberechtigungen und jemand, der gerade mal die Zugriffsberechtigung auf eine Geheimhaltungsstufe hat, hat das nur auf seinen Teilbereich. Und nicht einmal der CEO sieht alles, weil, wie vorher schon gesagt, man muss die manchmal vor sich selber schützen. Was in letzter Zeit die große Aktualität bekommen hat, sind diese Denial-of-Service-Attacks, mit denen die PlayStation und die Xbox lahmgelegt wurde. Also zumindest die Server von PlayStation und Xbox lahmgelegt wurden. Das Ganze betrifft jetzt große Unternehmen, aber eigentlich sollte das jeder bei sich zu Hause auch einsetzen. Ich weiß nicht, wer von euch sein Router-Passwort mal geändert hat. Ja? Wer es überhaupt ändern kann, weil es vorinstalliert kommt und das Passwort ist Admin, bei mir zu Hause zum Beispiel. Ja? Weil ich kann es nicht ändern. Die größte Attacke, die unlängst gestartet wurde, kam daher, dass sich die Leute in die Home-Routers reingehackt haben und die Router, die eigentlich die Internetverbindung herstellen, dafür benutzt haben, Botnet zu machen. Ist eine schlaue Sache. Und dass dann jetzt ein Internetprovider alle Kunden anruft und sagt, bitte steckt euer Internet aus, geht halt auch nicht so einfach. Deswegen, IT, ja, ist ein wichtiger Hebel, muss da sein, ist aber nicht das Einzige. So, handle ich besser reaktiv oder handle ich besser proaktiv? Ich meine, das ist so immer die Standardfrage und jeder sagt, ja, wir müssen proaktiv handeln. Und dann fragt man, was heißt denn das? Was heißt denn proaktiv handeln, wenn es um IT-Sicherheit geht? Ich meine, lasst euch dadurch jetzt einmal nicht ablenken, was heißt proaktiv handeln, wenn es um IT-Sicherheit geht? Ja?
Ja, also ich denke gerade das Interessante in dem Bereich ist ja, dass man eigentlich nichts mehr tut. Also wenn man proaktiv handelt, ist ja der Idealfall, dass man dann auch als Unternehmen entsprechend nicht merkt, dass da eventuell, ja.
Also nochmal. Wenn ich proaktiv handle, merke ich dann nicht, dass Angriffe getätigt werden?
Doch,
oder?
Klar.
Okay. Ja. Also, wie schon gesagt, das Wichtigste ist einfach mal vorauszuahnen oder am Laufenden zu bleiben, welche Attacken kommen könnten. Das heißt, sich nicht einfach nur gegen das schützen, was schon mal passiert ist, sondern sich einfach mit dem internationalen Netzwerken, die sich damit auskennen, auch in Verbindung setzen und dann schon Dinge gegen Dinge vorbauen, die kommen könnten. Das Zweite ist, ich muss einfach mal wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Und es gibt da halt irgendwie so eine Kommunikationslücke zwischen IT-Leuten und Managern. Ja? Wenn ein ITler mit einem Manager spricht, dann gibt es dazwischen sehr, sehr häufig Missverständnisse, weil der IT-Leiter spricht dann in irgendwelchen Firewall-Chinesisch, während der Manager auf der anderen Seite irgendwie in Umsatzzahlen und Profiten und Risiko sprechen möchte. Und insofern braucht es eine Übersetzung. Eine regelmäßige Übersetzung, wo stehe ich denn eigentlich? Und zwar eine Übersetzung, die auch ein Manager businessrelevant verstehen kann. Der dritte Punkt, den wir da immer so raten, ist, man kann nicht alles manuell machen. Es gibt mittlerweile schon sehr gute Mustererkennungsverfahren, Angrifferkennungsverfahren, die genau darauf abzielen, solche Angriffe zu erkennen und einfach mal mitzuhelfen, damit die Leute, die sich wirklich damit auskennen, am Laufenden bleiben können und darauf hindern, dass das Netzwerk am Laufen bzw. Am Sichersein halten. Und abschließend, nicht immer nur nach innen schauen, sondern auch nach außen schauen, was bei anderen passiert. Ja? Weil kann mich morgen genauso treffen. Kommen wir zu den Mitarbeitern. Ja. Wie bringe ich einen Mitarbeiter bei, dass er bitte nicht den USB-Stick am Klo liegen lassen soll? Naja, ich kann ihm sagen, bitte lass den USB-Stick nicht am Klo liegen. Was macht er? Er lässt ihn liegen. Ich muss ihn irgendwie wirklich überzeugen können. Und da gibt es so irgendwie vier Dimensionen davon. Wie kann ich einen Mitarbeiter von was überzeugen? Das geht jetzt nicht so nur in Cybersecurity hinein. Es funktioniert meistens ganz gut auch in anderen Bereichen. Und was wir vorher schon angesprochen haben, der CEO lässt sein offenes iPhone irgendwo liegen mit den letzten Umsatzzahlen und Preisen der Preisliste, soll halt nicht sein. Ich brauche halt Role Models, also Vorbilder, die an denen sich meine Mitarbeiter orientieren können und ein Beispiel nehmen können. Der zweite Punkt ist, als Mitarbeiter muss ich auch wissen, warum ist denn das eigentlich wichtig für das Unternehmen? Und ich muss einfach davon überzeugt sein, dass das wichtig ist. Der Mitarbeiter muss auch genau wissen, was er tun darf und was er nicht tun darf. Ja? Und wie er mit verschiedenen Problemen umgeht. Das heißt, er muss einfach die Fähigkeiten dazu besitzen. Was ganz interessant ist, es sollte auch formale Mechanismen geben, Bewertungen geben, Bonussysteme geben. Das Interessanteste, was ich von einer Firma gehört habe, ist, dass die IT-Security USB-Sticks auf der Toilette liegen lässt. Und wenn ein Mitarbeiter den da mitnimmt und sich denkt, ich schau mal, wen der gehört und schau mal, was da drauf ist und steckt den jetzt einfach mal an. Das ist das größte Risiko. Weil einen fremden USB-Stick, wo ich nicht weiß, was da drauf ist, an meinen Computer anstecken, da sollten überall rote Alarmleuchten losgehen. Und genau das haben sie gemacht. Sobald der USB-Stick angesteckt wurde, rote Alarmleuchte, der Computer ist in einen Sperrmodus gegangen, mit einer Telefonnummer bitte IT-Sicherheit anrufen. Die Hotline hat ein paar Mal geklingelt. Hat sich rumgesprochen, die Leute stecken keine fremden USB-Sticks mehr an. Also, man muss da schon ein bisschen mit Tricks agieren. Man kann auf der anderen Seite den Mitarbeitern, die halt solche Leaks aufdecken, auch mit diversen Goodies entgegenkommen, machen auch einige Firmen, aber es gibt halt einfach so viele Incentive Systems in den Firmen, dass es gerade für die IT-Sicherheit halt schwer ist, da jetzt auch noch dazu zu kommen, weil, sagen wir uns ehrlich, wer möchte nicht gleich das neue iPhone haben, ja, und dann ins Firmennetz hineinbringen? Oder wer möchte nicht einfach seine eigene Software installieren auf seinem PC, besonders wenn wir da eh unter IT-Wirtschaft dann sind. Ja? Das ist halt am Mitarbeiter schwer beizubringen und man muss ihnen halt tatsächlich zeigen, was kann denn passieren? Und besonders eindrucksvoll ist, wenn es in einer Firma dann schon passiert ist, weil dann ist die Awareness hoch, aber so weit sollte es halt nicht kommen. Gut. Abschließend. Cybersecurity ist nicht nur etwas von der IT, wie gesagt. Cybersecurity ist etwas, das muss sich durch die ganzen Prozesse durchziehen. Von Zutrittssystemen über den Einkauf bis zur Produktion. Es betrifft alle Abteilungen. Und wenn ich mit dem Risiko im Hinterkopf hineingehe, was kann denn alles passieren, dann wäre ich zwar nach einiger Zeit paranoid, aber so ein bisschen Paranoidität in heutiger Zeit ist manchmal sogar angebracht, wenn man sich die ganzen Beispiele anschaut, was so passiert. Und das heißt jetzt nicht, dass die ganze Security mein Unternehmen lahmlegen darf. Ja, da gibt es dann auch Leute, die übertreiben das ein bisschen. Aber das heißt, dass das Risiko irgendwie in jedem Prozess, in jedem Kernprozess des Unternehmens, der Wert bringt und wo Wertverlust dahinter stecken könnte, drinnen sein sollte. So, wir haben gesagt, Cybersecurity ist eine Top-Management-Sache und die tun sich halt manchmal damit schwer. Was für Manager besonders schwer zu verstehen ist, ist, es wird passieren. Es wird irgendwann wirklich passieren. Ja, jede große Firma wird irgendwann gehackt. Bei manchen hat es größere Auswirkungen, bei manchen hat es kleinere Auswirkungen und die Manager gehen dann durchs Dach und sagen, das kann mir nicht passieren. Passiert aber. Es ist auch schwer zu quantifizieren. Wie quantifiziere ich denn das Risiko? Weil im Endeffekt kann ich sagen, naja, wenn jetzt all diese Daten verloren gehen, dann habe ich ein Risiko von nicht viel, weil die kann ich ja wiederherstellen. Aber die Kunden laufen mal davon, Risiko viel größer. Oder meine Produktionsstätte fällt mir aus, Risiko von Milliarden pro Minute vielleicht. Trade-offs. Wie viel Geld muss ich auf die Sache draufwerfen, dass es besser funktioniert? Und was muss ich, und es ist ja nicht nur Geld draufwerfen, es ist auch wirklich, ich muss mir darüber Gedanken machen, wohin werfe ich das denn? Und abschließend, wie beeinflusse ich meine Mitarbeiter? Ja?
Genau, lohnt es sich denn für mich als Management da rein zu investieren? Wenn ich das Geld stattdessen nicht an anderer Stelle verwenden kann. Also lohnt es sich für mich, ich kann ja nicht nur ein bisschen dicht machen, weil ich dann auf der anderen Flanke irgendwie offen bin, anstatt, was weiß ich, noch eine Acquisition durchzuführen, ne, die halt irgendwie im Markt besser ankommt. Ne? Oder was sind die Gründe, warum es
vielleicht nicht genug investiert? Also, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen investieren und richtig investieren. Weil, wie vorher schon gesehen, ich kann viel Geld auf Cybersecurity draufwerfen und es bringt trotzdem nichts. Ich muss es einfach mal richtig machen. Und was heißt richtig machen? Ich brauche Management-Attention darauf, dass die Dinge auch tatsächlich richtig umgesetzt werden und effektiv sind und effizient sind. Der Trade-off zwischen, mache ich jetzt eine neue Akquisition und mein Market Cap geht drauf, oder investiere ich jetzt in Cybersecurity? Cybersecurity ist halt immer die Risikosituation, dass der Market Cap einmal so gegen ins Bodenlose fällt. Und wenn ich Glück habe, kommt er wieder zurück. Sony hatte jetzt gerade unlängst Glück. Die haben das Ganze halt sehr medienwirksam aufgearbeitet und drehen halt einen Film über die Nordkoreaner, werden von nicht einmal Nordkoreanern gehackt, das ist immer noch nicht bewiesen und das ist mittlerweile auch sehr bezweifelt. Aber die haben einfach die Geschichte umgedreht und haben gesagt, wir sind ja die armen Unschuldigen und wollten ja nur diesen Film rausbringen und Market Cap ist sogar gestiegen. Ja? Andererseits, Sony ist ja ein gebranntes Kind. Ja? Das ist ein super Beispiel, das kann man immer wieder wiederholen. Sony wurde auch schon vor Jahren angegriffen. Market Cap ist, glaube ich, innerhalb von einer Woche auf die Hälfte gefallen und kam dann langsam wieder zurück. Und solche Einbrüche sind halt für ein Unternehmen nicht so leicht zu verdauen. Wenn es zu einer längeren Periode von Stillstand kommt, kann das eine Firma zerstören. Ja? Speziell in Industrien, wo Vertrauen der Kunden sehr wichtig ist. Also wenn ich einer Firma meine Kreditkarte gebe, sagen wir mal, nehmen wir an, PayPal würde alle Kreditkartendaten verlieren, dann ist PayPal tot. Unmittelbar. Ja? Es kommt wirklich darauf an, wie quantifiziere ich das Risiko. Das ist halt wirklich sehr, sehr Risk-Management-Sache. Ja?
So was Unbestimmtes, was irgendwann in der Zukunft auftreten kann, da ist der Bonus, den ich bekomme, irgendwie in dem Jahr vielleicht schon greifbarer.
Und genau das ist das Problem bei dieser Diskussion. Weil im Endeffekt sagt dann ein CEO, wer weiß, ob das kommt und wir haben eher eine gute IT und wir sind eher am Benchmark von den Ausgaben, ja, weil es gibt ja so, du gibst halt so ein paar Prozent deines IT-Budgets dann in die Cybersecurity hinein und der CIO und der CISO, die werden ihre Aufgabe schon richtig machen. Ja. Und die haben zwar auch schon einige Warnlichter an und setzen halt die Ampeln auf Rot, aber die Reports sind jetzt halt irgendwie nicht so aussagekräftig, weil da steht drin, wir brauchen den neuen ArcSurf irgendwas für eine bessere Abschottung der Nutzer von ABC. Ja? Und der CEO versteht kein Wort. Weil da stehen auch keine Risikozahlen drinnen. Ja? Da steht nicht drin, das Risiko ist um 3% oder um 10% gestiegen, seitdem jetzt diese neuen Hackangriffe rausgekommen sind. Der potenzielle Verlust von uns ist 5 Milliarden Euro. Ja. Aber das ist halt eine valide Diskussion, die nicht einfach zu führen ist und die auch noch kein CEO und kein CIO dieser Welt geknackt haben, weil man kann dieses Risiko nicht wirklich mit einer vertrauenswürdigen Zahl belegen und einen Prozentwert des Risikoeintritts. Ja.
Die Frage ist ja, was muss denn überhaupt noch passieren, dass sich da das Mindset irgendwie ändert? Selbst wenn es jetzt irgendwie hier mein Nachbar trifft oder sowas, ne, mache ich vielleicht trotzdem nicht genug.
Und auch wenn ich genug mache, und auch wenn ich gerade wirklich einer der Marktführer bin, kann es mich trotzdem erwischen, weil die Hacker halt einfach den Exploit gefunden haben. Ja. Aber dann ist die Frage, die haben es offensichtlich schon länger probiert und bis jetzt war ich standhaft. Ja. Aber um genau solche Fragestellungen mal, oder die Executives in solche Fragestellungen hineinzubringen und in die Situation zu bringen, ihr wurdet gerade gehackt, was macht's jetzt? Gibt es solche Cyber-War-Games? Und genau so ein Cyber-War-Game würden wir jetzt gerne hier im Raum veranstalten. Und zwar, darf ich mal ganz kurz das Leadership-Team zu mir bitten? So, was ist so ein Cyber-War-Game? Wir arbeiten hier für eine Versicherung, Banking, Retail-Banking, heute sind wir im Banking zurück. Wir arbeiten für eine Retail-Bank mit vielen, vielen Kunden. Der CEO steht da drüben und der hat sein CEO-Office, das CEO-Office sitzt hier. Ihr seid seine Berater, sein Stab, seine Mitarbeiter. Ja? So, dann gibt es den Senior Vice President Legal and Compliance. Ja? Also Legal und Compliance, ja, die brauchen immer einen riesengroßen Stab, das heißt diese drei rein dann nach hinten. Ja, genau. So, und dann haben wir den Cheftechniker des Hauses, die drei mittleren rein. Okay. Ich bin der arme Hund, der das Ganze auszubaden hat, weil ich bin der CISO. Und auf den werden jetzt gleich alle rumhacken anfangen. Gut. Bin aber dafür verantwortlich, das Ganze irgendwie zu managen. Was muss ich denn managen? Naja, der Tag hat für mich schon mal nicht gut gestartet. Es kommt ein Anruf rein und ein Kunde sagt, er hat seine persönlichen Informationen auf einer Website gefunden. Und Hacker posten plötzlich Kundeninformationen, persönliche Kundeninformationen auf Twitter. Und das kam bei mir so zwischen 10 und 11 rein. Also irgendwo wurde Kundeninformation gehackt und ich habe keine Ahnung wo. Was soll man denn jetzt eigentlich machen? Und ich laufe natürlich zu meinem CEO und sage, Andi, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich habe alles angeschaut. Wir sind super. Wir stehen super da von der IT, aber irgendwie, das ist im Web. Was machen wir jetzt? Wir müssen das den Kunden sagen.
Dann würde ich mal euch jetzt fragen, was sagen wir denn? Was würdet ihr sagen? Was sind die Fragen, die ihr stellen würdet? Was würdet ihr kritisieren? Was würdest du sagen?
Würde ich besser sagen, weil mir fehlen Informationen. Ich würde einfach versuchen, noch mehr Informationen zu sammeln.
Was würdest du dann fragen?
Zum Beispiel.
Wie sind denn die Informationen gekommen? Also,
fang mal so.
Ja, ich habe jetzt schon sämtliche Netzwerksuchsysteme mal eingeschaltet. Das wird jetzt noch eine Zeit brauchen. Unglücklicherweise geht dadurch unsere IT-Performance auch ein bisschen flöten. Das heißt, die Leute am Webshop drauf, die werden jetzt ein bisschen länger warten müssen auf ihre Bestellungen. Aber ich kann es noch nicht sagen. Ja, ich bin gerade am Scannen des ganzen Systems. Irgendwie, ich weiß ja nicht einmal noch, ob die bei uns eingedrungen sind oder ob die das von irgendwo anders bekommen haben. Aber ich meine, die Beweise sind eindeutig. Das sind Kundeninformationen von uns.
Okay. Kann ich jetzt entscheiden?
Ja, vielleicht nochmal die Frage, könnte dasselbe vielleicht nochmal passieren mit noch mehr Kundendaten? Wäre es vielleicht sinnvoll, Systeme vielleicht irgendwie abzuschotten oder runterzufahren, wenn ich vielleicht noch mehr Informationen brauche?
Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob das wirklich jetzt ein Leak direkt aus unserem Netzwerk raus ist. Vielleicht hat er nur irgendwer mal einen Computer wieder vergessen oder verloren. Ich meine, wir hatten im letzten Monat ungefähr 5 Computerverluste. Das ist eigentlich sehr wenig gewesen, aber... Naja, wir haben da 200.000 Maschinen im Feld draußen. Große Bank.
Könntest du schon eine Entscheidung treffen? Was würdest du machen? Wenn Sie den Fehler und sagen, Sie.
Aber ich habe gerade einen Anruf bekommen von unserem Customer Helpdesk. Da rufen gerade schon wieder 2 Kunden an und sagen, sie haben da irgendwie Informationen auf Twitter gefunden. Also irgendwas müssen wir jetzt tun.
Was würdet ihr machen? Gehen wir mal ab. Bei euch. Wer ist für A?
Ich habe noch eine Frage. Ist voraussehbar, wie lange das Detection System braucht, um sowas rauszufinden?
Ja, bis Ende des Tages. Also am Abend wissen wir, ob da bei uns jemand eingedrungen ist.
Okay. Und um wie viele Kundeninformationen handelt es sich bisher? Abschätzungsweise?
Wir wissen es nicht. Momentan sind einfach Kundeninformationen am Netz aufgetaucht. Ich glaube, das war von 500 Kunden. Aber ob das noch...
Nach Ihren Kundeninformationen.
Das haben wir ja. Wie gesagt, 500 Kundeninformationen, also Informationen von 500 Kunden wurden gepostet, aber wir wissen nicht, wie viele Kunden tatsächlich betroffen sind.
Ich muss nochmal fragen, welche Informationen denn genau, also was für eine Art von
Informationen? Naja, Namen, Adressen und auch Kontostände.
Kontostände, aber es ist ja keine Bankdaten, also die Bahnnummern oder ähnliches. Aber Kontostände.
Ja.
Ja, kann man auch eine Kombination aus beidem machen. Also aus BFD zum Beispiel, dass man sagen würde, okay, die Kunden, bei denen man weiß, dass die jetzt wirklich betroffen sind, dass man die sozusagen persönlich anspricht und die darauf hinweist, dass die zum Beispiel gegen irgendwie Unterlassung von Twitter verlangen können, dass diese Daten sozusagen wieder von Twitter gelöscht werden. Und ansonsten halt allgemeine Meldungen an alle Kunden auszugeben, dass die schauen sollten, dass gegebenenfalls ihre Daten da gepostet werden.
Wissen Sie überhaupt schon, ob es wer gesehen hat?
Naja, die Kunden rufen an, wir sind in der Hotline.
Also,
was sagt der CEO?
Sind wir nicht verpflichtet, dazu etwas zu sagen? Aus Gründen sich? Man denkt, wir sind wahrscheinlich Datenschutzentwicklung. Wie vielleicht brauchen wir das? Also ich fühle mich ein bisschen unsicher. Wir wissen ja, also vielleicht bei Kunden wissen es vielleicht, aber wenn wir es jetzt groß kommunizieren würden, dann würden die auf einmal alle das wissen. Wenn es der Markt schauen, erst da, wenn wir es kommunizieren.
Dann haben wir es öffentlich zugegeben.
Dann haben wir es öffentlich zugegeben.
Wie
Schuld eingestanden ist.
Natürlich ist es ein Schuldeingeständnis, aber was würde denn sonst passieren? Es ist mittlerweile auf Twitter. Wenn die Zeitung morgen davon schreibt und wir sagen, oder jetzt schon davon schreibt und wir sagen nichts, wie stehen wir dann da?
Also rechtlich ist also alles fein.
Aber ohne Informationen zu haben, kann man den Kunden ja auch nicht viel erzählen. Man braucht grundlegende Informationen, die man dann irgendwie erzählt. Sonst kann man deswegen, dass man irgendetwas erzählt, was am Ende auch nicht stimmt. Weil wir haben ein Problem, können wir auch nicht sagen, haben wir denn ein Problem oder ist das Problem woanders? Also kann man in dem Zustand um 11 Uhr schwierig alle Kunden anrufen und sagen, Unsicherung der Kunden, die noch überhaupt keine Verunsicherung haben. Ich denke, analysieren wir nicht mehr.
Ja? Da ist noch eine Meinung.
Ich würde sagen, wir haben eigentlich schon die Information, dass, dass Information ja, auf sozialen Netzwerke geleakt sind. Das heißt, wir wissen zwar noch nicht, wie viele und wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber es ist ja Fakt, dass da Informationen geleakt sind. Und ich glaube aus rechtlicher Sicht, wenn es sich jetzt um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, dann sind wir natürlich deine Antwort mit einer
Veröffentlichung. Machen wir mal da kurz einen Break. Ja? Also, nichts zu kommunizieren funktioniert nicht. Es ist schon auf Twitter. Wo soll es noch hin? Auf Facebook, in CNN sind so die nächsten zwei und dann ist es heraus. Das ist der größte Fehler von Unternehmern, die einfach den Kopf in den Sand stecken und nicht sofort kommunizieren. B oder C? Die Antwort da hinten war goldrichtig. Breit kommunizieren und zusätzlich an die Kunden individuell. Denn wenn ich nur an Kunden individuell kommuniziere, es ist auf Twitter, ja, es ist schon in die Breite getreten. Und es ist besser zu sagen, wir sehen diese Situation, wir sind daran, diese Situation zu untersuchen. Wir wissen nicht, ob das ein Leak von uns war oder ob das irgendwo anders geleakt ist, aber sie sind unsere Kunden und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zu retten, was zu retten ist, sozusagen. Ja? In netteren Worten natürlich, weil ansonsten springen jetzt gleich alle ab. Aber das ist so. Die erste Reaktion muss unmittelbar vom Unternehmen kommen. Ja. Siehe Sony, was passiert von vor ein paar Jahren, wenn das nicht gemacht wird. Ja.
Vielleicht haben Sie mich dabei verstanden, weil ich überhaupt nichts erzählt. Ist ja, das ist ja auch nichts. Wir schauen, wo das Problem ist.
Ja. Genau.
Also, ja, klar.
Nö, also, wichtig ist einfach nur den Kunden zu sagen, wir als Unternehmen, wir nehmen das jetzt ernst und wahr und wir kümmern uns um euch, Kunden. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Die Hacker posten jetzt Transaktionsdaten von drei großen Geschäftskunden. Und rufen dann frech an und sagen, wir hätten bitte gerne 10 Milliarden, um noch weitere, oder damit wir nicht weitere Informationen posten. Offensichtlich gibt es Bankdaten, die da rausgegangen sind. Und was wollen wir jetzt machen? Wie gehen wir mit den Hackern um? Sollen wir mit den Hackern verhandeln? Moment mal, nein, Rechtsabteilung. Sollen wir mit den Hackern verhandeln? Ich meine. Ich habe übrigens jetzt auch neue Informationen. All unsere Ports sind genau gemäß der Richtlinien ausgerichtet. Ich finde überhaupt keine eigenartigen Bewegungen und Datenbewegungen. Das Einzige ist, wir haben ein paar Verbindungen aus Russland am Netzwerk drauf. Und wir haben halt dort auch keine Niederlassung. Also es könnte sein, dass da irgendwas drinnen steckt, aber ansonsten, das Netzwerk ist eigentlich genauso sicher, wie es sein sollte und es ist nichts offensichtlich, wo das rein oder raus geht.
Moment, also ein paar Verbindungen nach Russland, die sonst nicht da sind, was ist da jetzt nicht offensichtlich?
Naja, es kann ja Website-Besucher geben aus Russland. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine. Ja, wir können nicht sagen, was es ist. Ja. Wir sind einfach von den Schutzmaßnahmen, es ist alles oben. Ja. Alle Schutzmaßnahmen auf voll eingeschaltet. Und es gibt halt Verbindungen aus Russland. Das ist das Einzige, wo ich irgendwo mir denken könnte, dass da was Problematisches dabei ist.
Okay. Und die fordern sehen.
Achso, Millionen, ja, nicht Milliarden. Kommt immer darauf an, welche Währung. Da sind wir gerade in Dollar. Ja, ja.
Gut, das könnte man uns ja fast noch leisten. Ja, aber. Das ist eine herrliche Frage. Können wir das überhaupt, sollten wir darauf eingehen? Und wenn ja, wie?
Ja, vielleicht kauft uns das ein bisschen Zeit, oder? Ich meine, lass uns doch mit denen zumindest verhandeln anfangen.
Ich weiß es nicht, aber ich muss mal befragen. Wenn man zeigt, dass man bereit wäre, irgendwie Geld zu zahlen oder sowas, dann ist es ja auch egal, an weitere Hintergruppe, dass die in Zukunft uns auch ganz interessant finden zu hängen, ja, weil wir ja schon mal bezahlt haben.
Ja, das gibt uns jetzt aber irgendwie
genau, nicht dazu. Das ist für selber so.
Okay. Wir müssen ja auch mal Ruf schauen. Also, wir beziehen sich Verbrechen verhandelt.
Ja, wir haben ja auch keine Sicherheit, dass wir den 10 Millionen überweisen und die dann trotzdem nicht weiter veröffentlichen.
Oder ich habe da jetzt mal Leute, die gut in Verhandlungen sind. Also wir könnten, ne,
wie ist das? Auch gerade aufgeguckt.
Können wir den verhandeln?
Können wir das machen? Schluss.
Ja. Jetzt wurden vielleicht schon die Behörden eingeschaltet, weil die Kunden sind ja Verbrecher. Ich habe jetzt nackte Verbrecher aufgenommen, für die Verbrecher von AML. Da gibt es ja schon von den Behörden.
Für die letzten drei Jahre, das haben wir noch nicht gemacht.
Ach, die Behörden. Ich meine, wie sollen die Behörden jetzt aus Deutschland heraus Hacker in Russland festnehmen?
Oder wir würden die Verbindung theoretisch in Russland kappen, oder?
Das wäre ja. Ja, dann müsste man alles kappen. Wir können nicht einfach nur Russland ausschließen. Das klappt gerade technisch nicht. Nein, unser System schafft das nicht. Bitte?
Russland ausschließen.
Nö, das klappt nicht im System.
Da muss man ansetzen. Da hat irgendwer seinen Job nicht gemacht.
Ja, das CIO natürlich. Ich sag schon seit Jahren, wir brauchen dieses System und tue das seit Jahren in die Budgetplanung rein und es wird mir seit Jahren rausgestrichen.
Ja gut, aber okay. Also,
aber haben wir das Budget letztes Jahr erst verdoppelt?
Ja klar, für die anderen 250 Sachen, die ich beantragt habe, haben wir 125 dann umsetzen können, weil ich eigentlich nur eine Vervierfachung beantragt habe. Deswegen sind wir so lange verschont geblieben.
Ja, ja. Dabei sind wir schon, was unser Spending angeht, wirklich sehr, sehr hoch. Also da haben wir das wohl nicht für das Vernünftige ausgegeben.
Ja, dann müssen wir endlich auch mal die Mitarbeiter schulen. Wo ist unser Chief Operation Officer? Der fehlt heute.
Das ist richtig. Also ich würde sagen, Polizei anrufen, wenn ich jetzt hier da die zwei Jungs, die gerade ihre Schule essen, mittags anrufe, das hilft uns erstmal nichts. Das erhöht nur das Risiko, dass das vielleicht sich noch weiter verbreitet. Jetzt kurzfristig, natürlich müssen wir mit denen reden, aber jetzt sofort hilft uns das noch nichts. Bei den anderen drei Sachen, hier noch eine Meinung?
Also die Frage ist, ob es unsere IT-Abteilung hilft, wenn wir mehr Zeit gewinnen, und falls ja, können wir erstmal verhandeln, das schadet ja erstmal nicht.
Also Zeit gewinnen ist immer gut.
Na gut, dann sollten wir verhandeln.
Da kann man mal von der Abstimmung an der Stelle. Wer ist der 4A?
Niemand.
B? Also für mit den Hackern kommunizieren, aber nichts zahlen noch? Dann wird Verhandeln anfangen?
Das ist richtig.
Und Polizei einschalten? Ich glaube, es ist noch ein Glauben an Rechtsklausel.
Du bist so furchteinflößend. So. Ja, machen wir mal kurz einen Timeout wieder. Also, rechtlich gesehen, es gibt einige Länder, da muss man einfach die Polizei einschalten. Es gibt andere Länder, da muss man das nicht. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten, weil ansonsten läuft die Firma überhaupt in andere Gefahren hinein. Das ist eine. Das zweite ist, soweit ich weiß, muss man die Polizei einschalten und die Polizei wird dann irgendwie fassungslos davor stehen und eigentlich nichts tun können. Aber Hauptsache die Polizei wurde eingeschaltet. Das brauchst du aber auch aus regulativer Sicht. Denn es gibt Regulatorien, europaweite Regulatorien, internationale Regulatorien, die bei falschem Verhalten eine Firma zu Strafzahlungen verdonnern. Und insofern muss man in dem Sinne dann zumindest nachweisen können, dass man während der ganzen Attacke nicht allzu viel falsch gemacht hat. Ja? Wir tun, was wir können. Genau. So. Also ich würde einfach mal sagen, C und D wäre mal eine ganz gute Option, beides gemeinsam zu machen. Einerseits mal in Behörden zu kommunizieren, da ist irgendwas im Busch. Und gleichzeitig mal die Hacker in Verhandlung mit den Hackern zu treten, wenn die denn überhaupt bereit sind zu verhandeln. Aber wenn der dann irgendwas auf Russisch dir einen Telefonhörer sagt und da verstehst du gerade mal 10 Millionen, dann ist auch nicht leicht. Ja? Zahlen oder nicht zahlen ist dann halt wirklich eine Frage, inwieweit vertrauen wir unserem CIO und dem CISO, das Ganze jetzt in den Griff zu bekommen. Ja? Beziehungsweise mal herauszufinden, welche Daten denn eigentlich gestohlen wurden. Tja, im Endeffekt haben wir noch nicht gezahlt und den Hackern geht es nicht schnell genug. Und jetzt posten sich Usernamen und Passwörter von Bankangestellten. Und ich finde endlich die nicht autorisierten Verbindungen aus unserem Netz hinaus und außerdem Network-Scans von außen hinein. Also, es ist mittlerweile klar, dass unsere Bank Daten verliert. Und es ist klar, dass mein Budget nicht ausreichend war. Was soll man denn jetzt machen?
Mich würde interessieren, dass Sie ohne zu sagen, was denn passiert, wenn wir alles abschalten. Haben wir denn noch, wie gravierend ist denn das?
Was das CIO oder was das CISO sagt? CIO.
Sagt, wie gravierend ist denn das für uns, wenn wir das alles abschalten?
Würde ich nur sagen. Also ich denke, alles abzuschalten würde uns noch teurer kommen, als wenn jetzt vielleicht bei ein paar Konten Geld gestohlen wird oder so. Aber der ganz normale Verkehr irgendwie weitergeht. Und wenn wir dann vielleicht, keine Ahnung, 500.000 an irgendwelche Kunden zurückzahlen müssen, ist es wahrscheinlich immer noch billiger, wenn jetzt Millionen von Kunden nicht auf ihre Dienste zugreifen können und Überweisungen machen müssen.
Da könnte ich ja nicht zustimmen, aber jetzt wurde ja im letzten Schritt gesagt, es wurden ja von Bankangestellten Daten und Passwörter, also Namen und Passwörter gepostet. Und das ist ja dann nochmal was anderes. Es geht ja nicht nur jetzt um die Konten der Kunden, sondern die können sich ja jetzt, kann nicht nur diese eine Hackergruppe auf unsere Daten zugreifen, sondern eigentlich jeder Hacker, der jetzt dort unterwegs ist und diese Passwörter sieht und die Namen sieht, das ist ja ein eigenes Spiel quasi gesagt. Und da würde ich schon sagen, okay, da geht es nicht nur um die Größenordnung ist, aber es ist immer extrem gestiegen, da würde ich sagen, zumindest
also
die
Verbindung
nach außen kappen.
Ja, also
nur das
Abschalten.
Mhm. Mhm. Und die Frage, inwiefern sich das überhaupt noch lohnt, das abzuschalten, weil wenn ich Hacker wäre, würde ich nicht groß und freundlich alle Daten schaffen.
Ja. Auch ein guter Punkt. Noch andere?
Ganz hinten war noch eine Meinung.
Das ist gerade so ähnlich wie, dass das Hacker auch keine Daten haben. Aber auf der anderen Seite kommt es ja wieder rum, wenn das Hacker 10 Millionen gibt. Immer noch, dass sozusagen diese offenstehende Verbindung, das kann dann durchaus sein, dass die sagen, okay, wir holen einfach mehr Daten oder wir zerstören einfach noch mehr, weil wir vielleicht trotzdem alles, obwohl es das Geld
hätte. Ja, selbst wenn wir bezahlen, haben wir halt keine Sicherheit, dass sie sich auf Daten halten.
Ich könnte das überhaupt. Kannst du irgendwo einen Knopf
drücken? Ja, so einen Knopf drücken kann man schon. Kabel raus, also vorbei. Raus, nicht und raus, nicht nur Russland raus, sondern alles raus. Ja, wir haben ein Kabel, was nach draußen geht und ein zweites im Backup-Rechenzentrum. Also zwei Kabeln raus und das Internet ist vorbei. Und es ist auch der schnellste Weg, herauszufinden, was schief läuft.
Ich war einmal mit dir auf der Führung des Datenzentrums, da waren so viele Kabel, dass ich... Also, müsst ihr entscheiden, ne?
Nö, ausschalten geht schnell. Ja.
Also hat die Rechtsabteilung da Bedenken? An unsere technische Ausrüstung.
Ich
Ich würde auch 3 Kabel ziehen, wenn wir schon Kabel.
2-1 ist sehr gut.
Ja.
Wenn wir ausschalten, ist noch die Frage, wann finden wir das Problem? Es kann ja Monate gehen und wir können ja nicht die Monate als ausschalten.
Also ich hab mittlerweile die 24-7-Stunden-Schichten schon aufgesetzt mit meinen Mitarbeitern, dass wir das Problem möglichst schnell finden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn jetzt kein extra Datenverkehr von außen kommt, ist es für uns viel einfacher und schneller rauszufinden, woran es liegt und dann dieses Leak stoppen.
Aber was heißt denn das? Nicht so lange? Heißt nicht so lange 2 Tage oder 2 Monate?
Es ist die typische Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja? Und ich meine, wenn wir das Ganze innerhalb von 2 Tagen nicht gefunden haben, kann man die Kabel ja immer noch einstecken. Ja? Also ich meine, das ist jetzt nochmal, um uns ein bisschen Zeit zum Atmen zu verschaffen.
Ich würde mal vielleicht sagen, wie das noch aufzeigt, lassen wir nochmal ganz kurz zu Wort kommen und dann sagen, die Runde mal ab.
Fangen wir von vorne nach hinten an.
Ja, also ich hatte den Punkt nochmal zu, die haben ja schon alle Daten bestimmt gezogen, die sie wollen, das sind ja jetzt nur die Einhackergruppe. Würde jetzt nicht nur die eine Gruppe an die Daten kommen, sondern auch der Wesen. Und wenn wir es noch ausstecken, könnte man zwischenzeitlich zumindest Passwörter und Usernames ändern, bevor man wieder online geht und hat sich zumindest dieses Risiko dadurch als gehindert.
Mhm. Ja, wie schnell wäre es denn möglich, von allen Mitarbeitern die Passwörter auszutauschen und zuzuschicken und zu erhalten?
Ach, das geht.
Also das könnte man ja sofort machen und dann das System weiter am Netz lassen, um halt den Schaden dazu bringen, wie möglich zu lassen. Und trotzdem aber den Kundenverkehr weiter einzustellen.
Du warst noch
nicht. Ja, das war eigentlich das, ob es möglich ist, dass man es weiter offen hält, aber erstmal alles neu authentifizieren muss oder so. Ist es nicht so, dass man vor den Kunden dann auch in der Pflicht ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt abgeschaltet, wir haben das Problem erkannt, als die Materie dann erzählt, ja, wir haben es noch 5 Tagen abgeschaltet, wir haben das Problem erkannt. Das ist vielleicht schwieriger zu verkaufen.
Ja.
Also jetzt Handhof für A. B. Zumindest ein ganz 50-50 mehr schon zwei Drittel würde sagen, mal 1. Ja.
Wir schalten ab. Also im Endeffekt, ja, wir schalten ab. Es kommt halt wirklich drauf an, wenn es eine Retailbank ist. Heißt das, die Kunden können vielleicht bis heute Abend nicht mit ihren Bankomatkarten von den Maschinen abheben und wir sperren für den Rest des Tages die Filialen zu. Ja, das ist ein Geldentgang, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade mal kein Geld vom Bankomaten ziehen kann, dann klappt das vielleicht noch mit meiner Kreditkarte, wenn ich eine habe. Wenn ich gerade nicht in die Bankfiliale gehen kann, um Geld einzuzahlen, komme ich am nächsten Tag. Wir sind eine Retailbank, das heißt, wir sind eine Bank, wo die Kunden reinlaufen und wo das Kundengeschäft eigentlich das Hauptgeschäft ist. Anders schaut es bei einer Investmentbank aus, wo es darum geht, schnell Aktien handeln zu können. Da ist die Sache viel, viel schwieriger. Ist halt trotzdem immer eine Sache, eine Abwägung. Und Geld kostet es allemal. Ob dann die Hacker damit zufrieden sind, dass wir das Leak gefunden haben und sie kein Geld bekommen haben, ist eine andere Sache. Also inoffiziell kommt es dann wahrscheinlich trotzdem noch zu einer Zahlung an die Hacker, sodass die dann mal eine Ruhe geben. Aber das sind Gerüchte, die dann nie jemand bestätigt. Gut, herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ja, der springende Punkt ist, dass man sieht, dass es nicht ganz so einfach zu beantworten ist, obwohl man am Anfang vielleicht denkt, das ist es. Und es mag vielleicht lustig sein, sowas in so einer Classroom-Atmosphäre zu machen, aber wir machen das teilweise auch mit den Vorständen oder mit Leuten in den Führungsetagen, um einfach dieses Bewusstsein einmal zu schaffen auch. Also ein bisschen vielleicht in anderer Art und Weise oder nicht so lang oder so, vielleicht kürzer sogar. Aber ich glaube, man fühlt dann damit schon, wie nicht trivial das Ganze ist und dass es vielleicht Sinn macht, sich davor vorzubereiten. Und das ist der springende Punkt. Man braucht, wenn man genau so einen Fall hat, braucht man ein Logbuch quasi für sich mal definiert, was man denn tut. Also so ein Manual, wie in jeder Boeing oder in jedem Airbus liegt, was denn passiert, wenn irgendwie das Feuer oder das Triebwerk brennt, dann sollte man sowas auch in Unternehmen haben. Und genau solche Awareness einmal zu haben und dass man solche Sachen auch trainiert, wie man einen Feueralarm trainiert, genau solche Dinge braucht man bei solchen Dingen auch. Weil sonst steht man genau vor diesen langen Diskussionen, die ewig dauern können. Ich glaube, man kann sich im Boardroom wahrscheinlich 5 Stunden lang unterhalten, ob man es abschaltet oder nicht abschaltet.
Also gleich noch kurz dazu sagen. Die Amerikaner sind auf diese Vorgehens ganz besonders scharf. Also ich war da selber nicht dabei, aber ein Kollege von mir hat mal erzählt, dass so ein Vorgehen mal wirklich in einer geplant war für 2 Stunden. Und es sind dann tatsächlich von einer amerikanischen Retailbank, der CEO, der Chief Risk Officer, der CIO und der CISO. Ich glaube, da hat man Leader nicht dabei, aber der Risk Officer. Das Ganze hat angefangen als Abendessen sozusagen. Und oder nach dem Abendessen und Sandwiches. Es ging 18 Uhr oder so. Und sie wollten dann so bis 20 Uhr und dann filmen sie was auch immer. Sie saßen um 2 Uhr noch. Ja. Und das schafft man natürlich, das gut zu sein, auch in dem Management.
Ja, und vielleicht, weil wir darüber gesprochen haben, wie schwer es zu quantifizieren ist, wie Reputational Risk ist, glaube ich, insgesamt schwer zu quantifizieren. Das trifft jetzt nicht nur das Cyber-Risk-Thema an. So kann man auf ein bisschen makroökonomischeren Ebene ein bisschen mehr Aussagen treffen. Also ich habe jetzt ein bisschen ein kompliziertes Chart von angesehen, aber die Frage, was wir dort gestellt haben, ist, wie beeinflusst werden neue Technologien, die potenziell auch große Wirkungen in der Volkswirtschaft haben können, weil sie einfach neue Möglichkeiten geben, beeinflusst durch solche Cyber-Risk-Szenarien. Einfach durch das Text, dass es so bekannt wird und dass es passiert. Und unschwer erwartet, sowas wie eine Public Cloud natürlich, ist in ihrer Entwicklung oder in ihren Geschäftsmodellen total stark gehindert dadurch, weil einfach viele Unternehmen das gar nicht mal nützen oder nützen werden, weil eben diese ganzen Gefahren bestehen. Das trifft aber nicht dort zu, das trifft auch auf die Private Cloud zu, das trifft auf Enterprise Mobility zu, das trifft auf die Mobile Payments zu. Es gibt eben sehr viele Technologien, die sehr stark davon betroffen sind, dass eben genau diese Gefahr besteht und deswegen auch in irgendeiner Form volkswirtschaftlich schädlich sind. Und das Ganze zu quantifizieren ist natürlich so eine Sache. Wir haben zum Beispiel McKinsey Global Institute, das ist eine Research-Abteilung, wenn man so will, von uns. Von denen seht ihr manchmal auch die Publikationen vielleicht im Internet. Ist auch recht spannend, einmal so anzuschauen. Und mit unter anderem auf Basis deren Studien und anderen Studien haben wir versucht, das Ganze irgendwie so einzuschätzen. Und auf was man kommt, ist im Prinzip auf so eine Summe von irgendwie so 3 Trillionen Dollar im Prinzip an Schaden. Okay, jetzt kann man sagen, was sind diese 3 Trillionen Dollar? Was man aber, glaube ich, insgesamt bottomline sagen kann, ist, dass eben diese Technologien und davon sehr stark eben die ganzen Cloud-Technologien, Internet of Things und Mobile Internet, sehr starken Schaden haben werden durch diese Gefahr von Cyber-Risks und dass wirklich Innovationspotenzial und volkswirtschaftliche, also GDP, also Bruttoinlandsprodukt, damit in irgendeiner Form vernichtet wird, weil diese Sachen nicht entstehen oder nicht so gedeihen können, nicht so innovationsfähig sein können, wie sie eigentlich wären ohne das gesamte Cyber-Risk-Thema. Also aus der makroökonomischen Betrachtung her kann man schon gewisse Zahlen dahinterlegen. Und natürlich gibt es da wieder verschiedene Zahlen. Also die 3 Milliarden sozusagen die oberste Grenze. Wir haben das Szenario Backslash-Szenario genannt. Also wirklich so ein Szenario, wo man sagt, okay, viele Unternehmen steigen aus dem Markt zum Beispiel für Cloud-Technologien aus, weil sie die Gefahren sehen. Sie bieten es gar nicht mehr an, sie investieren nicht mehr in Forschung und Entwicklung. Und das Ganze passiert deswegen, weil eben die Gefahr so groß ist. Ein anderes Szenario kann zum Beispiel dieses Muddling sein, wo eben ja im Prinzip das Ganze auf ein bisschen unteren Ebene passiert. Aber natürlich, die Bandbreite ist da und es ist verschieden, aber die ökonomischen Auswirkungen sehen wir schon sehr deutlich in der Hinsicht. Und das ist eben von der makroökonomischen Betrachtung schon mal sehr relevant, das Ganze auch mal so zu sehen und nicht nur immer aus der Einzelfirmenperspektive. Genau, so. Ist natürlich die Frage, was man denn mit dem ganzen, sozusagen mit dem ganzen integrierten Security Management System, also wie wir es nennen, also quasi wie man ein System aufsetzt, damit das möglichst sinnvoll ist, also dass wir im Unternehmen damit arbeiten können. Und dazu heißt es natürlich eben auch daraus basierend jetzt, wenn wir gesagt haben, okay, Innovation ist eben sehr stark gefährdet durch diese ganzen Risikoszenarien, dass man auch dieses Thema im Rahmen der Innovation diskutieren muss. Also man muss sich immer bei diesen neuen Technologien, die man Unternehmen angeht, gleich schon von Anfang an während der Phase der Produktentwicklung und so weiter schon Gedanken drüber machen. Ich meine, das ist recht sonnenklar eigentlich, aber wird trotzdem nicht immer unbedingt gemacht. Und man muss wahrscheinlich auch in der nach außen hin dann auch tragen, im Sinne von, dass man mit den Lieferanten und so weiter zusammenarbeitet, weil fast keine Produkte oder andere Themen werden wahrscheinlich von Unternehmen nur mehr allein produziert, wo 100% Eigenentwicklung ist, sondern es geht nach außen. Insoweit reicht es nicht mehr, eben das nur intern zu machen, sondern muss schauen, dass auch die ganzen Sublieferanten beteiligt sind. Und das Dritte natürlich auch noch das Thema der Usability, das zu steuern ist. Wie so überall in der IT, gilt es auch hier. Und wenn Arbeitsschritte unnötig verkompliziert werden durch diese ganzen Risikothemen, weil ich 10 Passwörter eingeben muss, alle verschieden sein müssen, in einem Kryptostick haben muss und das und jenes, dass ich teilweise gar nicht mehr arbeiten kann, das ist natürlich problematisch. Wir sehen es auch, ich meine, wir auch als Firma sind eine Firma, die sehr stark auf die ganzen Sicherheitsthemen schaut. Und natürlich muss man auch immer Abwägungen treffen. Wir passen eben sehr stark darauf auf. Aber in der Arbeit muss man natürlich schauen, dass die Prozesse trotzdem so sind, dass man mit den Klienten und wen auch immer noch arbeiten kann. Und das wird auch jedes Unternehmen für sich beurteilen müssen, wo macht man die Grenze für Mitarbeiter, wie viele Passwörter braucht er und andere Themen, damit das Ganze noch eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Und da gibt es wahrscheinlich schon recht viele Anbieter, es gibt recht viele Anbieter, die sich darauf hinmachen, so integrierte Systeme zu bilden. Aber gegeben der heterogenen Landschaft, die meisten Großunternehmen mit den hunderten Anwendungen teilweise haben, ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. Weil wie gestaltet man das möglichst so, dass es einfach ist, dann trotzdem für den Enduser? Insgesamt vielleicht jetzt noch kurz zum Abschluss, weil wir gegen Ende gehen, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, warum wir uns eigentlich damit beschäftigen, sehr stark. Einerseits aus dem Grund, weil es eben so wichtig ist, weil es eben so ein übergreifendes IT-Thema ist. Aber wir sehen eigentlich unseren Ansatz eben sehr stark dadurch, dass wir nicht von der technischen Seite auskommen, sondern eben sehr stark schauen, was interessiert das Top-Management und wie kann man über die Befähigkeit vom Top-Management eine Veränderung im Unternehmen überhaupt bewirken und wie kann man da in unserer Unabhängigkeit auch von irgendwelchen Softwarefirmen eine gewisse Transparenz schaffen, was denn Sinn macht und was nicht Sinn macht und wie viel Investition und wie viel Nicht-Investition erforderlich ist. Und die Rolle sehen wir sehr stark bei uns und deswegen haben wir uns auch das Thema eben auf die Fahnen geschrieben und vertreten es auch in verschiedensten Klientenprojekten. Ja, dann würde ich eben da mal kurz einen Punkt machen. Wenn ihr jetzt Fragen zu dem Thema noch habt, würde ich sagen, wir haben jetzt noch irgendwie so maximal 10 Minuten und sonst geht es eben danach daran, dass ihr die Lust habt, die euch unsere Firma interessiert. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele mitkommen, so auch kleinen Brötchen, glaube ich, gibt es dann in den anderen Seminarraum rüberkommen und wir können dann Detailfragen zu unserer Firma klären. Hier würde ich gerne auf der inhaltlichen Ebene bleiben. Ein anderes Ding, was wir noch hinlegen werden, ist eine Liste mit den Unterschriften oder ist die im Seminarraum drüben? Also es gibt im Seminarraum nachher eine Liste, wo ihr eintragen könnt, falls ihr Newsletter oder andere Dinge bekommen wollt von uns, damit ihr vielleicht uns auch ein bisschen anders kennenlernen könnt, auch vielleicht mit einer Case Study einmal in nicht Vorlesungsrahmen, sondern ein bisschen noch interaktiver. Ja, insoweit gibt es Fragen. Ja, ich fange mal jetzt von ganz links an, du warst die Erste.
Alice Rose hat einen, das ist der CISO, das ist der Chief Information Security Officer. Ist eigentlich ein fixer Bestandteil. Die Frage ist nur, was ist der? Ist der ein IT-Mitarbeiter?
Ist es Personalunion mit dem CIO vielleicht?
Oder ist er noch schlimmer Personalunion mit dem CIO? Ja. Oder sitzt er im Risk Management oder in der Operations? Und je nachdem, wo der angesiedelt ist, hat er einfach verschiedene Rechte. Das ist eine Querschnittsaufgabe. Und darauf hat immer relativ schwierig, das die Abstimmungen im Unternehmen zu schaffen. Ja. Aber ja, auch jedes große Unternehmen.
Und ich glaube, ja, das ist irgendwie schwierig zu sagen. Also ich glaube, je größer, desto weniger Personalunion mit dem CIO hast. Wahrscheinlich, wenn du fragst, gibt es bei euch einen CISO, also jemanden, der für Sicherheit zuständig ist, dann wird jedes Unternehmen fast sagen, es gibt einen. Und in vielen Fällen ist es dann, vor allem mit den kleineren, ist es halt dann die gleiche Person. Ja.
Bei kleinen Unternehmen sitzt in der IT, bei sehr, sehr großen Unternehmen, Versicherungen, Banken, sitzt der meistens in der Risk Management und in der Operations, wenn die ja auch sehr eng in der IT verbunden ist. Wie groß ist groß? Naja, so mindestens 100 Personen brauchst du jemanden, der für Sicherheit auf jeden Fall zuständig ist. Ich meine, vorher brauchst du jemanden, der halt die IT macht und schaut, dass die Passwörter passen und so weiter und der halt zumindest auf Firewall installiert, die was kann halt.
Ich glaube, man muss auch eher fast in so Arbeitsplätzen und solchen Themen auch rechnen. Also wie viele Server hast du, wie viele Arbeitsplätze hast du, wie viele Daten hast du, wie wichtig ist das für dein Geschäft? Das ist eher wichtig als der Headcount. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine Tischlereibetrieb bin, kann ich auch 100 Mitarbeiter haben, aber es gibt zwei Rechner im ganzen Unternehmen. Also,
ja. Also ich kann sagen, für eine große Versicherung ist die Information Security Abteilung, also eine große Versicherung hat mehrere Niederlassungen, ja, in verschiedenen Ländern, sind Ländergesellschaften und so weiter. Und alleine schon die Gruppe hat 15 Leute für IT-Sicherheit beschäftigt oder Information Security beschäftigt, die dann die Reports haben in sämtliche Ländergesellschaften hinein. Ja. Also das ist halt einfach ein Kopf, die Kopforganisation drüber, die halt dann auch die Richtlinien setzt. Aber die müssen dann halt auch die richtigen Richtlinien setzen an Mitarbeiterschulungen, IT-Richtlinien, an Prozessrichtlinien, an Risikorichtlinien, Bewertungsrichtlinien, ja, alles Mögliche.
Die Kollegen waren vorher leider.
Allerdings sind sich auch so SCADA-System von Industrien da. Also das ist eine Sache, ob eben Kreditkartendaten oder so geklaut werden oder ob halt mit irgendwie Kraftwerken oder Staudämmen oder so. Oder?
Ja, die Betrachtungsweise ist ja grundsätzlich eine ähnliche. Also ich habe, wenn ich Information Assets habe, dann rede ich ja von Assets in spezifischer Form, weil es eine Retailbank jetzt in unserem Gedenken jetzt in dem speziellen Fall als beispielhaft war. Eine Retailbank hat keine Produktionsassets. Wenn ich jetzt irgendwie Produktionsassets habe, muss ich über die ähnlich nachdenken. Was sind jetzt irgendwie Schützenswerte? Wo muss ich besonders viel Acht dran geben? Das ist eine ziemlich ähnliche Priorisierung wie für jedes Datenasset. Ich glaube, da muss man Assets insgesamt sprechen. Einfach fragen, was ist zum Schützen? Was hängt irgendwie am Netz? Und gerade wenn du irgendwie SCADAs hast, dann geht es in die Richtung mittlerweile, dass du mehr TCP/IP machst, dass es viel offener wird, dass du teilweise Remote-Zugriffe ermöglicht, dass du die ganzen Wartungsdaten hast. Das geht ja viel stärker jetzt in die Richtung, dass es eigentlich, ja, die in der Produktion hören es ungern, aber eigentlich ist es meistens eh schon ein Teil der IT, das aber trotzdem immer noch meist organisatorisch getrennt ist. Aber das ist ähnlich zu betrachten dann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer als erster war. Und dann darfst du, machen wir es so.
Wie korreliert denn das Thema Cloud Computing mit Cyber Security? Ich sehe halt das Problem, dass wir in Deutschland oder auch in Europa so gut wie, also fast keine Anbieter haben für Cloud Computing. Es gibt irgendwie Amazon, es gibt Google, Microsoft bietet das an, aber in Europa halt, also europäischer Anbieter nicht so. Und da muss man ja als Großunternehmen eigentlich davon ausgehen, dass die Betriebsgeheimnisse direkt an die US-Regierung bzw. die USA weitergeleitet
werden. Es ist die Frage, ob man das unter Cyber Hacker-Ding sieht oder also die Frage, wie man es einordnet. Aber der Punkt ist, glaube ich, schon eher, also den Auswirkungen sieht man schon, dass sie da ist, grundsätzlich mal insgesamt aus unserer Sicht. Also wir glauben daran, dass die Auswirkung groß ist vom Thema auf das Cloud-Thema. Ob es in Europa im Speziellen das Thema NSA das betreibt oder nicht, das müssen wir jetzt nachschauen. Ich glaube, wir haben eine Studie sogar dazu. Aber das Thema, glaube ich, ist dort, da spielen noch andere Sachen rein. Da spielen rechtliche Rahmen in der EU rein, wo es nicht eine Vereinheitlichung der Rechtsstandards gibt und du quasi keine EU-Cloud irgendwie machen kannst, wo in den USA quasi ein Unternehmen, glaube ich, einfacher tust, mit einem rechtlichen Standard für einen großen Raum wahrscheinlich das zu haben. Solche Themen spielen halt auch rein, als nicht nur Cybersecurity.
Wer ist denn eigentlich der größte IT-Feind von Deutschland? Also sprich Datenklau und so weiter und eigentlich sagen wir nicht IT, sondern vom Klauen von sagen wir Company Relevant Information, Betriebsgeheimnissen. An wen verlieren die Deutschen ihre Betriebsgeheimnisse am meisten? Und wo schmerzt es am meisten? Bitte, schieß mal. China? China?
Russland?
Alles falsch. Auch nicht.
Keine Wettbewerber vor Ort?
Teilweise. Man glaubt es nicht, es ist Frankreich. Ja? Es gibt ein großes deutsches Industrieunternehmen, das einen französischen IT-Dienstanbieter hatte und aus diversen Gründen ausgestiegen ist von dem. Ja? Komplett rausgeworfen, weil nachweislich über den nach Frankreich gegangen ist. Ja? Wer ist es für Amerika? Da ist es tatsächlich China. Ja, also die Amerikaner und die Chinesen, die sind sich da einen richtigen Fight. Ja?
Aber wenn man so darüber nachdenkt, ich gebe meine Daten in die Cloud hinein. Ja gut, ich brauche jetzt jemanden, der sich tatsächlich da hineinhackt und diese Daten absaugt. Was tue ich denn jetzt tatsächlich in die Cloud hinein? Wenn ich ein großes Unternehmen bin, habe ich meine eigene IT-Abteilung und irgendwo mein eigenes Datenzentrum. Noch. Und ich baue mein Datenzentrum in einer Cloud-Art auf. Und daraufhin sind die IT-Anbieter auch schon umgestiegen. Und man kann zum Beispiel mittlerweile Microsoft Azure als Cloudbox kaufen. Dieser Container, den stelle ich mir auf den Parkplatz und da ist halt einfach Microsoft Azure Cloud drin. Und wenn ich eine Kapazitätserweiterung brauche, dann stelle ich einen zweiten Container oben drauf, stecke ein Kabel an, Glasfaser und da sind wir. Ja? Und gerade im Bereich Secure Cloud gibt es auch in Deutschland schon einige sehr gute Anbieter, die zum Beispiel für Medizindaten personenrelevante Daten eigene Cloud-Systeme aufgebaut haben, um genau mit solchen Systemen diese Vorurteile von der amerikanischen Hoheit auszuschalten. Ja. Auch ganz interessant, Cisco-Geräte. Cisco, einer der größten Hersteller von Netzwerk-Knotensystemen sozusagen, also Core-Routers, ist der Cisco Core-Router ist das typische System, telefoniert mit zu Hause. Und keiner weiß, was da drüber geht. Auch nicht das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Deswegen haben sie sämtliche Bundesämter beschlossen, Cisco steht nicht at the edge, sondern da steht was anderes, sodass wir die Daten, die Cisco nach Hause schickt, abfangen. Ja. Also, in die Richtung geht dann die Diskussion. Und ob ich dann die Daten in der Cloud habe oder nicht, das ist dann eigentlich eine nachgelagerte Diskussion. Da stelle ich mir dann halt, wenn ich wirklich sicherheitsrelevante Daten habe, in der Cloud sind wir nicht wieder hoch und fahre halt mit der. Das ist die.
Das ist dann die letzte Frage noch, glaube ich. Oder?
Sind Sie eher für externe Server oder interne Server? Das kam jetzt noch nicht ganz so sehr interessant angeschnitten, ob man die komplette Server schafft, die man hat, ob man die extern hostet oder eher intern hostet, in-house, wegen den Risiken, weil die Risiken
Es ist die schlimmste. Die klassische schlimmste Antwort, du bist in der Juristengruppe, es kommt drauf an. Ja, also ich komme auf die, eben genau, auf welchem Land ist man denn wirklich, wo sind meine hauptsächlichen anderen Niederlassungen, welche Daten habe ich denn überhaupt, was würde ich denn dorthin legen, wie schauen denn die Produktionsprozesse aus, also im Prinzip das gesamte Geschäftsmodell muss man sich anschauen und dann erst kann man irgendwie eine Einschätzung dahingehend machen oder das empfehlen oder nicht empfehlen, aber pauschale Antwort ist unseriös.
Ja. Der eine Hauptfaktor ist, vertraue ich dem Vendor. Das heißt, ich brauche einen vertrauenswürdigen Vendor, der halt irgendwo auch das Vertrauen von anderen Kunden genießt, denen ich auch wieder vertraue. Und das zweite ist das Skill-Sache. Wenn ich der Meinung bin, dass dort die Daten sicher sind als bei mir, weil ich sie IT-mäßig nicht sichern kann, weil ich einfach zu klein bin und daraufhin jetzt nicht die Millionen habe, die ich auf Cybersecurity werfen kann, dann gebe ich es wahrscheinlich an einen Vendor. Nur, wenn ich groß genug bin, und meine Company Assets einfach so wichtig sind für mich, dann habe ich auch das Geld, dass ich mir selber die besten IT-Spezialisten ins Haus hole, wenn ich das möchte.
Also, macht es McKinsey?
Bitte?
Macht es McKinsey selbst?
Wir haben eine Frage auf Cloud. Ich glaube, soweit kann ich es verraten. Ja? Wer die betreibt, kann ich nicht verraten.
Wie viel geben Sie aus dem Umsatz?
Die 6 durchführen und allen empfehlen, das zu machen, aber selbst halt nicht das durchführen, fehlen sie auch an der Öffentlichkeit.
Dadurch, dass wir unsere Umsatzdaten nicht publizieren, kann ich auch nicht sagen, wie viel Prozent des Umsatzes wir für IT-Sicherheit ausgeben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir für IT-Sicherheit ausgeben. Das sind Daten, die ich als normaler Mitarbeiter auch nicht ankomme. Ja? Ist ja auch eine Sicherheitssache. Ja? Allerdings, unsere Sicherheitssysteme sind schon ganz gut. Also sämtliche unsere Laptops sind komplett verschlüsselt. Das heißt, wenn jemand in die Hand bekommt, ohne das BIOS-Passwort, kommt man gar nicht an die Verschlüsselung ran. Und darauf aufbauend sämtliche Passwortsysteme, wir haben ständige Passwortänderungen. Ich fluche jedes Mal, wenn ich jedes Mal vertippe. Alle 3 Monate, glaube ich, oder so. Und Token-Systeme für die Einwahl mit VPN, das sind ja alle noch unterwegs. Daraufhin müssen wir halt was mit irgendwie nach Hause telefonieren. Und so geht es dahin. Also, unsere IT-Sicherheit hat da schon ein paar lustige Dinge etabliert.
besonders wie dann die iPhones gekommen sind, habe ich mal am Anfang ziemlich alles ausgeschaltet, dass das iPhone eigentlich nur mal ein lebloses Stück Technik war. Und keiner wollte meins haben. Mittlerweile kann man immer noch nicht Keyboards installieren, zum Beispiel. Das ist das Swift-Keyboard oder so. Was mit dem dann Spaß macht, am iPhone zu tippen. Weil das Swift-Keyboard telefoniert zu sich nach Hause. Und da könnte man ja dann anhand der Textbrocken, die dann rüberkommen, rauslesen, wer jetzt gerade erklärt ist.
Also wir schauen insgesamt ziemlich drauf. Also es fängt aber auch in allen anderen Ebenen, so Klientennamen erwähnen, solche Dinge sind bei uns einfach Themen, die nicht gehen. Das eben nicht nur auf der IT-Seite.
Ja, das ist richtig. Bei uns ist das sogar im Bewertungssystem drinnen, ob man uns diese Vorgaben halten oder nicht.
Ja, dann würde ich sagen, in time fast. Also von der Seite schaut es aus, als wäre es genau pünktlich. Und ja, vielen Dank, dass wir da sein haben dürfen. Uns hat es gefreut, dass ihr auch mitgearbeitet habt im Planspiel ein bisschen. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ein paar oder alle von euch rüberkommen in einen anderen Seminarraum.